Und jetzt geht es um die Rose als Symbol von Friedrich Weinreb. Von der Rose als Symbol erzählen heißt für Friedrich Weinreb von der Grundstruktur des Lebens sprechen. Und dies so komprimiert und farbig zugleich, wie man es heute sonst nie hört. Dabei erfolgt auch eine bislang noch nie vernommene Klärung des Begriffes Symbol. Ausgehend vom kabbalistischen Bild des Schneckenhauses gibt Weinreb eine knappe, treffende und tiefgehende Einführung in das Bild der Spirale. Das gleiche, aber in höherer Windung, nicht mehr der Kreis in der Horizontale, sondern dessen Aufbruch in die Vertikale. Damit ist die Grundstruktur eines echten symbolischen Weltverständnisses umrissen. Wie aber wirkt sich das im persönlichen Leben aus? Was bedeutet es für das Ich auf dem Weg? Solche und ähnliche Fragen sind leitend für Weinrebs anschauliche und nachvollziehbare Antworten. Das Symbolische wird aus der meist ja starren philosophischen und kunstästhetischen Sphäre befreit und am Beispiel der Rose ins Leben des Menschen übersetzt. Damit öffnet sich auch der Blick für das Geheimnis als Fundament des Lebens. Gerade das mystische Denken offenbart dabei, in direktem Gegensatz zu landläufiger Meinung, einen unbestechlichen Sinn für das Konkrete, für die alltägliche Wirklichkeit. Das dem Thema entsprechend sehr sorgfältig und kostbar ausgestattete Buch eignet sich auch gut als Geschenk, um diesen Gedanken noch fernstehende mit dem echten mystischen Denken in Berührung zu bringen. Verschenken kann ich dies Büchlein nur, indem ich es aufspreche, also Friedrich Weinreb vom Geheimnis der mystischen Rose, erschienen im Taurus Verlag Weiler im Allgäu. Und jetzt die Aussagen von Weinreb, Teil 1. Es gibt viele Hinweise, dass die Rose mit dem mystischen Erleben eng zusammenhängt. Warum gerade die Rose? Im Hebräischen heißt die Rose Shoshana, wovon der Name Susanna stammt. Rosa, wie viele jüdische Mädchen und Frauen heißen, ist nur die direkte Übersetzung des hebräischen Namens Shoshana. Als Rosa aber wurde man in der Gesellschaft nicht wie eine Fremde angesehen. Manche Gelehrten späterer Zeit glaubten aufgrund botanischer Studien und archäologischer Ausgrabungen, es könnte sich bei der Shoshana auch um eine Lilie handeln. Aber das sind Theorien, die uns hier nicht weiter beschäftigen sollen. Wichtig ist, dass jedenfalls mit Shoshana eine Art Urblume gemeint ist und dafür steht in der Mystik die Rose. Eine Blume. Das ist etwas, das hier in unserer Welt aufgeht, etwas, das hier erscheint. Ich möchte daher zur Einführung ins Thema vom Erscheinen in dieser Welt sprechen. Das Erscheinende gilt doch eigentlich als Symbol von etwas, das nicht erscheint. Symbol bedeutet, es erscheint und ist zu gleicher Zeit im Erscheinen das, was hier nicht erscheinen kann. In der Freude am Symbol drückt sich vielleicht die Sehnsucht des Menschen aus, dass das Leben, das man hier lebt, in Beziehung gebracht ist zu etwas im Leben, das nicht ausgesprochen werden kann, obwohl es ganz deutlich im Leben gespürt wird. Denn jedes Aussprechen können gibt auch die Freiheit, es so oder so sagen zu können. Dieses Unausdrückbare aber müsste etwas sein, das feststeht, das da ist. So fühlt man auch, dass mit dem eigenen Ich etwas Besonderes los ist. Zwar weiß man ändert sich fortwährend, wird älter, wird vom Fluss der Zeit mitgetragen. Zwar empfindet man ein Ändern in seinem Leben in Form wechselnder Auffassungen, neuer Erfahrungen. Zwar ist man manchmal Optimist, manchmal Pessimist. Aber das Ich selbst, das alles zusammenfasst, das, spürt man, kann diesen Änderungen nicht unterworfen sein, sondern muss irgendwo und irgendwie bestehen bleiben. Was dieses Ich eigentlich ist, weiß man nicht. Andererseits denkt man, es wechselt doch immer zu. Andererseits fühlt man es als eine Art Summe von allem, ja, mehr als die Summe aller Minuten, Stunden und Tage des Lebens. Denn das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Man spürt eben die Seele des Ganzen. Das bringt den Menschen dazu, Symbole zu suchen, denn ein Symbol bleibt. Man möchte, dass etwas in der gleichen Art, aber neu geschieht. In der Mystik, Die christliche ist aus der gleichen Wurzel wie die jüdische, kennt man also auch Symbole, die feststehen. Die mystische Tradition nennt alles, was erscheint, Symbol dessen, was Gott denkt und möchte und ist. Gott ist jenseitig, ist heilig, ist im Fließen der Zeit unerreichbar. Aber die Welt zeigt in ihren Symbolen, was dort bei Gott in seinem Schenken wollen, in seinem Erkannt werden wollen, in seinem sich ausdrücken wollen lebt. Und das wird hier im äußersten Gegenüber zu ihm in Symbolen offenbar, die in Zeit und Raum erscheinen. So kennt man in der Mystik verschiedene Erscheinungen in der Welt als Symbole. Das Lamm zum Beispiel. Als Symbol steht es dort, jenseitig so fest, wie für uns hier eine Form feststeht, während Lämmer hier in der Welt natürlich kommen und gehen. Rosen hier blühen und vergehen, aber die Rose als Symbol ist dem nicht unterworfen, sondern geradezu wie eine Gewähr dafür, dass die Rose immer da ist. Das Symbol in der Pflanzenwelt, der Tierwelt, der ganzen organischen Welt zeigt eben, dass ein Kommen und Gehen ist, selbst mancher Symbole. Andere bleiben, Symbole der Welt und des Menschen, wie Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, Denken und Träumen. Symbol des Menschen ist nie ein einseitiges, eindeutiges, sondern immer das Paradox. Auch das Verhalten des Menschen ist symbolisch. Was wir in Worten nicht ausdrücken können, weil die Worte sich ändern, je nachdem, wie man gerade ist, kommt dann in der Verdichtung im Materiellen zustande. Wenn man spürt, dass man doch nicht sagen kann, was man eigentlich möchte, dann sprechen die Gesten der Hand oder die ganze Haltung des Körpers. So zeigt das Verhalten, dass das, was die Worte eigentlich sagen wollen, sich irgendwie stärker oder besser im Materiellen ausdrücken kann. Darauf fußen doch auch die Kulthandlungen. Man will etwas bleibend ausdrücken, weil man spürt, etwas vom Ich, der Gemeinschaft, der Sehnsucht muss doch bleibend sein. Ein Verhalten ist wie eine Verdichtung dessen, was im Wort nicht ganz gesagt werden kann. Vielleicht drückt ein Dichter das aus, was er durch einfaches Erzählen nicht sagen kann. Im Gedicht aber ist es verdichtet, konkreter gemacht. Tatsächlich sind ja manche Gedichte im Laufe der Zeit fast zum Symbol geworden, so etwa Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruhe“. Man spürt an den Worten, wie sie sich fügen am Rhythmus. Es hat sich etwas verdichtet, worin auch die Gefühle und das Leben Goethes ganz aufgegangen sind. Ebenso ist Goethes Faustdichtung eine Art Symbol der westlichen Menschheit geworden. Symbole sind Verdichtungen. Nun, die Natur ist das am weitesten sich Verdichtende. Verdichtet zum Beispiel wie ein Felsen. Aber was ist ein Felsen? Verdichtet eine Rose. Aber was ist eine Rose? Verdichtung, spüren wir, ist in der Natur nur wie ein Ausgangspunkt. Es geht aber viel weiter. In der Mystik und besonders in der jüdischen Mystik kennt man die Welt im Bild der Spirale. Hier in unserer konkreten Welt, im realen Zeitablauf, ist nur eine Windung sichtbar, die unterste. Wie man hier auch nur die Farben des Spektrums von Rot bis Violett sehen kann. Man weiß aber, dass es jenseits von Rot und jenseits von Violett noch sehr vieles gibt, das wir nicht oder nur ein Stück weit mit Hilfsmitteln sehen können. Und es gibt wiederum andere Frequenzen von Schwingungen, die man wohl hören, aber nicht sehen kann. In der Kabbala, der jüdischen Mystik, werden die Farben nach gewissen schneckenartigen Lebewesen benannt. Grundlegend für das Leben dieser Lebewesen ist die Farbe. Die Purpurschnecke zum Beispiel lebt purpur. Die Violettschnecke lebt violett. Gesehen wird diese Welt wie ein Kreis, denn wenn man über das Violett hinausgeht, kommt man wieder zum Roten und dann über das Gelbe und Blaue wieder zum Violett. Aber, so wird gesagt, es ist kein im Kreis drehen, sondern ein sich erheben in der Spirale. Der Kreis erhebt sich aus der Horizontalen in eine neue Dimension, die Vertikale, im langsamen, unmerklichen Übergang. Wie das Leben sich nicht im Erscheinenden erschöpft, sondern in der nächsten Windung, nun nicht mehr sichtbar, auch da ist. Die Frequenzen der Schwingung sind anders geworden, nicht mehr sichtbar oder nicht mehr hörbar, aber sie sind als Frequenzen da. Es wiederholt sich also das Gleiche auf anderer Ebene, auf einer höheren Spiralebene. Deshalb wird im Sohar, einem Hauptwerk der Kabbala, als Grundbild der Schöpfung das Schneckenhaus gegeben. Die Schnecke, die die Farbe lebt und die Spirale trägt. Unsere Schnecke hier in der untersten Windung ist Symbol dessen, was in der nächsten Windung die Schnecke ist. Und weitere Windungen folgen immer weiter von der untersten entfernt. Jerusalem, eine Stadt hier. Man spricht aber auch vom himmlischen Jerusalem. Also die gleiche Stadt ist dort auch da. Der Mensch lebt nicht nur in der erscheinenden Windung dieses Kreises hier, der wie ein Kreis aussieht, aber keiner ist, sondern er erhebt sich entfernt von der Horizontale des Kreises. Das Haus, in dem wir wohnen, das Land, in dem wir leben, die Erde, die uns trägt, immer bleiben sie die gleichen, Haus, Land, Erde, aber in anderen Windungen. Man geht beim Sterben nicht weiter und lässt, wie man sagt, die Welt zurück, sondern man geht in eine nächste Windung und trifft dort die gleiche Welt und die gleichen Menschen. Die Welt ist Gottes Schöpfung und nicht irgendein Tränen- oder Jammertal, das man durchstehen muss, um im Tod endlich davon erlöst zu sein und weitergehen zu können. Der Gestorbene, heißt es, wird sich sehr wundern und staunen, wenn er sich in der gleichen Welt wiederfindet. Er wird die Welt sehen, die Welt aber nicht ihn. Denn wer in der Windung des Konkreten lebt, kann nur das Symbol sehen, nicht aber das Wesentliche. Heute bestätigen sozusagen die Berichte von kurzzeitig klinisch Gestorbenen die Mitteilungen des alten Wissens. Sie berichten nämlich ziemlich übereinstimmend, dass sie sich vom Bett erhoben hätten, während die Umstehenden sich mit ihrer Leiche abgaben, massierten, künstlich beatmeten. Sie hätten da lächelnd zugeschaut und gedacht, ihr seid falsch verbunden, dieser Körper bin ich doch gar nicht. Man spüre, berichten sie, den ganzen Körper sähe die Leute und gehe durch sie hindurch, wie auch die Leute durch einen hindurchgingen. Röntgenstrahlen, Radiowellen oder ganze Fernsehbilder gehen ja auch durch Mauern, ohne dass es schadet. Wir sagen dazu, es sei hart und fest und undurchlässig. Ein Symbol muss fest sein, da sein. In Wahrheit aber ist es ganz durchlässig. Sie könnten, sagen sie, zu den Leuten sprechen, aber die hörten es gar nicht, während sie alles wohl verstünden, was die Leute sagten. In den anderen, den höheren Welten, den höheren Windungen versteht man ganz gut, was wir hier sagen, nur wir können keinen Bezug dorthin herstellen. Und gewaltsam soll man das andere nicht hierher in den Kreis wieder hineinzwingen, denn es wurde doch gerade aus dieser Windung erlöst. Nur Neugierde und wissenschaftliche Beweissucht sind es, die es manchmal zurückrufen wollen. Diese weiteren Windungen können wir physisch mit Frequenzen vergleichen, die wir nicht wahrnehmen können. Dennoch wissen wir, dass es sie gibt, und zwar unendlich viele nach beiden Seiten. Ein Ausdruck im Symbol, dass es andere nicht sichtbare Welten gibt, wie es im Sichtbaren ja auch durch die Spirale ausgedrückt erscheint. Im gesamten Pflanzen- und Tierleben spielt die Spiralstruktur eine wichtige Rolle. Bei Menschen anatomisch kennen wir das Schneckenhaus im Ohr. Aufgrund einer Spirale, nicht eines Kreises, können wir hören. Und wenn dieses Schneckenhaus nicht richtig funktioniert, so kommt es zu Gleichgewichtsstörungen. Man kann nicht mehr aufrecht stehen und fällt hin. Wir stehen aufrecht, weil in unserem Nichtbewussten Klarheit darüber herrscht, dass wir hier im Konkreten nur die eine Windung erleben, die anderen Windungen aber alle anwesend sind, wie das Schneckenhaus in unserem Gleichgewichtsorgan. Die Spirale als Grundlage der Welt zeigt sich bis hinein in die Spiralnebel im Weltall, wo es ganze Welten, Milchstraßensysteme in Spiralstruktur gibt. Ausdruck davon, dass die Spirale Urtyp des Lebens und der Welt ist. Soweit der erste Teil von Friedrich Weinrebs Büchlein vom Geheimnis der mystischen Rose. Morgen geht's weiter mit dem zweiten Teil. Bis dahin bleibt behütet.